Ja, ihr Lieben, ein guter Fisch muss schwimmen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Weisheit auch schon mal gehört habt. Ein guter Fisch muss schwimmen. Bei uns im Norden hat man das früher öfter gesagt, in Bremen, wo ich geboren bin. Ein guter Fisch muss schwimmen. Damit war jetzt aber gar nicht unbedingt gemeint, dass der Fisch so seinen spezifischen Lebensraum braucht, also das Wasser, sondern es war in der Regel damit gemeint, dass man zu einem guten Fischessen eigentlich auch das passende Getränk braucht. Und damit war in der Regel, naja, vielleicht mal ein schönes Glas Weißwein gemeint. Also das war die Legitimation, mal etwas zu trinken. Oder es durfte bei uns im Norden auch mal ein kühles Becksbier sein. Ich denke, solche Aussprüche gibt es viele. Muss ja auch nicht immer Alkohol sein. Aber so ein Fest, bei dem die Getränke ausgehen, das kann eine ganz schöne Pleite sein. Ich kenne das noch so von Partys früher, wenn die Getränke ausgingen. Ja, da musste doch noch mal einer spät zur Tanke fahren und irgendwo was holen. Es ist nicht gut, wenn bei einem Fest die Getränke ausgehen. Insbesondere war das zur Zeit Jesu eine richtige Blamage. Und von dieser Blamage möchte ich euch jetzt erzählen, beziehungsweise die Bibel hat ja ganz am Anfang des Johannesevangeliums eine Geschichte, eine Begebenheit dazu, die jetzt so am Anfang des Jahres noch steht. Bei Johannes werden so die Wundergeschichten so ein bisschen nummeriert. Er sagte, das ist das erste Wunder, das geschehen ist. Eine Hochzeit, ein Fest, auf dem ja der Wein ausging. Und ich lese uns aus Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger. Und sie blieben nur wenige Tage dort. Ja, zunächst eine kleine Vorbemerkung. Ich möchte heute gar nicht so sehr darauf eingehen, wie das überhaupt damals so geschehen konnte. Also dieses Wunder. Oder ob das überhaupt so historisch möglich war oder wie auch immer. Ich persönlich glaube, dass es möglich ist. Und ich glaube und ich denke mit uns viele Christen und ich denke ihr auch, dass es möglich ist, dass Gott Wunder tut und dass Jesus auch Wunder getan hat, weil ja in Jesus ja Gott lebendig gegenwärtig war. Ganz, gerade im Johannesevangelium lesen wir ganz am Anfang, dass Jesus und Gott und Schöpfung ganz eng auch miteinander verwoben waren. Und dann ist doch natürlich klar, dass der, der die Naturgesetze schafft, dass der sie auch mal durchbrechen kann. Und das nennt man dann Wunder, so wie das hier geschehen ist und so wie wir auch sehr viele Geschichten, also über ein Viertel der Geschichten im Neuen Testament lesen, die eben Wundergeschichten sind, wo Jesus, hier heißt es, seine Herrlichkeit offenbart. Das steht hier ganz eng am Anfang des Jahres nach dem Epiphaniasfest, wo wir daran denken, dass Gott seine Herrlichkeit auch zeigt. Aber so diesen kleinen Konflikt, den gab es gibt es eigentlich schon seit fast 200 Jahren, dass Menschen überlegen, naja, wie kann das denn überhaupt alles sein mit den Wundern? Erleben wir das denn überhaupt noch? Passt das überhaupt zu uns? Hindert uns das nicht vielleicht sogar irgendwie am christlichen Glauben, wenn wir diese Wunder lesen, müssen wir die nicht irgendwie rausstreichen? Und dieser ganze Konflikt macht sich mal deutlich an einem kurzen Gespräch von zwei Theologen, die es damals gab. Einen liberalen Theologe Adolf von Harnack, vielleicht hat das schon mal jemand gehört, und einen, wir würden sagen, vielleicht etwas frommeren Theologen Adolf Schlatter. Manche kennen ihn vielleicht, so auch für Ehrenamtliche sind manchmal so die Erläuterungen, die Schlatter zu den neutestamentlichen Büchern geschrieben hat, so eine große Hilfe, auch wenn wir mal etwas nachlesen wollen. Also der liberale Theologe, der war so, der Harnack, der war mal so fast wohlwollend in einer Versammlung und hat so vor der öffentlichen Versammlung gesagt, mit dem Kollegen Schlatter, ja, vom Kollegen Schlatter, da unterscheidet mich eigentlich nur die Wunderfrage. Und dann soll Schlatter aufgestanden sein und gesagt haben, nein, es ist die Gottesfrage. Für ihn war das ganz elementar, dass an der Wunderfrage auch die Gottesfrage hängt. Also Jesus war nicht bloß ein guter Mensch, ein Vorbild, sondern in ihm war Gott gegenwärtig. Und deshalb blitzt es ja nur so auf von Wundern. Jesus durchbricht immer wieder die Schöpfungsordnung. Er gebietet einem Sturm. Er kann das mit bloßen Worten tun. Und deshalb glaube ich auch, dass es hier möglich ist, nicht nur möglich, sondern dass es tatsächlich wohl auch das erste Wunder war, das Jesus getan hat. In den anderen Evangelien wird das nicht so berichtet. Aber hier ist Jesus ja noch mit seiner Mutter und seinen Brüdern. Da sind alle so in dem Familienverbund dann noch relativ eng zusammen. Von den Brüdern hört man erst später wieder was. Also ist durchaus möglich, dass das, so wie Johannes schreibt, hier das erste Wunder war, sozusagen die Ouvertüre zu dem, was dann nachher folgt. Und gerade Johannes, ich liebe das Johannesevangelium, die in der Bibelstunde bei uns sind, die wissen das mittlerweile, weil es einfach so toll angelegt ist. Und ich denke, es ist auch wunderbar zu wissen, dass Gott nicht einfach nur ein ferner Gott ist, sondern dass Gott eingreifen kann. Das ist immer noch so die Vorbemerkung zur Wunderfrage. Gott kann eingreifen. Und es ist nicht so, dass Gott wie so ein Uhrmacher ist, der so eine Uhr herstellt. So eine Vorstellung gab es auch. Dann zieht er sie auf. Ne? Die Welt ist wie so ein Uhrwerk und er zieht sie auf und jetzt sitzt er daneben und guckt, wie das Ganze abläuft. Und keine Ahnung, was er dann so macht. Er strickt vielleicht lange Socken oder er spielt mit sich selber Skat in der heiligen Dreieinigkeit und greift nicht mehr ein. So eine Vorstellung gab es durchaus. Und ich denke hier gerade bei den Wunderfragen wird deutlich, dass Jesus es ganz wichtig ist, dass er auch in unsere Nöte kommt, dass er uns kennt, dass er uns wahrnimmt und auch hier, wir werden das gleich noch ein bisschen entfalten, und dass er ein persönliches Interesse an uns hat, an jedem von uns und dass er immer noch eingreift. Sonst bräuchten wir auch nicht beten, wenn man das nicht glauben würde. Also heute geht es nicht so sehr um die Frage, ob Wunder geschehen können, obwohl ich jetzt schon eine längere Vorbemerkung dazu gemacht habe, sondern gerade bei dieser Begebenheit der Hochzeit zu Kana soll es vor allem auch darum gehen, warum gerade eine Hochzeit als erstes Wunder und warum gerade so viel Wein im Überfluss. Also ein bisschen weniger hätte es auch getan. Das werden wir gleich noch mal sehen, wie viel das denn war. Man könnte meinen, das ist ein richtiges Luxuswunder, das es eigentlich so gar nicht unbedingt gebraucht hätte. Und deshalb mal drei Gedanken dazu. Ich habe immer gerne so drei Gedanken, vielleicht auch gerade jetzt, dann können wir uns da so ein bisschen entlanghangeln. Der erste Gedanke, Jesus kommt in unsere Nöte. Jesus kommt in unsere Nöte. Das soll der erste Gedanke sein. Jesus wendet eine ganz konkrete Not, eine ganz persönliche Not. Er kommt in unsere Nöte. Ja, ihr Lieben, ein guter Fisch muss schwimmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auf der Hochzeit zu Kana auch Fisch gegeben hat. Also wir lesen ganz viel davon, dass die Jünger Jesu beispielsweise einige Fischer waren. Die Bibel spricht an ganz vielen Stellen von Fisch als Nahrungsmittel. Fisch und Brot wird vermehrt. Jesus ist irgendwann mal als der Auferstandene da, lässt sich Fisch oder brät einen Fisch. Also ein Grundnahrungsmittel der damaligen Zeit. Ein guter Fisch muss schwimmen. Vielleicht haben das die Leute damals auch gedacht. Gerade wenn man so sieht, wie man damals so gefeiert hat. Also in Israel feierte man richtig. Also man feierte sehr, sehr lange. Das können wir uns vielleicht gar nicht so vorstellen, aber so eine Hochzeit dauerte oftmals eine gute Woche. Das ist schon ganz schön ergiebig, ne? Da muss man sich frei für nehmen. Oder manche, die arbeiteten, die sind dann nachmittags dann gekommen und haben weiter mitgefeiert. Aber es war so, man feierte richtig lang. Bei uns ist das ja eher so, dass man das vielleicht noch kennt, dass am zweiten Tag die Reste gegessen werden. Und dann war es das auch schon mit dem Feiern. Dann wird abgeräumt und abgeschmückt. Aber damals oder auch zur Zeit Israel, gerade so eine Hochzeit war ein ganz besonderes Fest. Und ich finde das eigentlich schön, diese Festkultur, die wir da auch immer sehen im Volk Israel, das wurde richtig genossen. Und das kostete auch richtig Geld, muss man auch dazu sagen. Und es war auch so, dass die Gäste einen Haufen Geschenke mitbrachten. Und das ist natürlich so, das nimmt natürlich so ein Gastgeber auch so ein bisschen in die Verantwortung. Und der Gastgeber hatte tatsächlich die Verantwortung, ja, letzten Endes für die Bewirtung zuständig zu sein. Also er musste dafür sorgen, dass ausreichend Essen und Trinken da war für eine ganze Woche. Bei unserer Geschichte sehen wir, dass das vermutlich eine bisschen gehobenere Gesellschaft gewesen ist. Denn hier ist die Rede von Dienern und auch von einem Speisemeister. Ich weiß nicht, wer von euch so ein Fest schon mal ausgerichtet hat und einen Speisemeister engagiert hat. Also wir können davon ausgehen, das war wohl ein etwas gehobeneres Fest, wo Maria und auch Jesus und seine Jünger auch dazu eingeladen waren. Und natürlich, ne, der Gastgeber war zuständig, dass genügend Wein da war, und jetzt war die große Pleite im Anmarsch, der Wein ging zur Neige. Und das wäre schlechtweg eine große Pleite, eine richtige Blamage gewesen. Wahrscheinlich hätte man noch über Generationen gesagt, erinnert ihr euch noch damals an diese Hochzeit, wo der Wein ausging, damals bei XY? Also das war echt eine ganz schöne Pleite. Was für eine traurige Angelegenheit, dieses Fest damals. Ja, Jesus kommt hier in eine ganz konkrete Not. Allerdings, da schauen wir gleich auch noch hin, erst beim zweiten Anlauf. Ne, vielleicht habt ihr das noch im Ohr. Er springt nicht sofort auf das an, was Maria ihm sagt, sondern er braucht so einen zweiten Anlauf. Aber trotzdem, er rettet hier eine ganz konkrete Notlage. Er rettet eigentlich den Ruf des Gastgebers, dieser ganzen Familie. Und er stiftet einen guten Wein. Und das, wie gesagt, gar nicht mal so wenig, sondern es ist die Fülle. Hier ist die Rede von 6 steinernen Wasserkrügen. Und diese Krüge, die es damals gab zu den rituellen Waschungen, das sind ja diese Krüge, da gehe ich gleich auch noch mal drauf ein, die fassten so zwischen 65 und manchmal bis zu 100 Liter. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, 6 solcher Krüge, da sind wir also, ich sage mal, mindestens so bei 400, 500 Litern Wein. Ich denke, das dürfte reichen. Das ist gar nicht mal so wenig. Und nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität nachher dieses gestifteten Weines, die wird ja gelobt. Also der beste Wein, ein Wein mit einem herrlichen Bouquet, kann man sagen. So ein richtiger Rioja Reserva, wie ich ihn vielleicht mal ganz gerne trinke. Oder ein Lemberger im Barrique gereift, je nach Vorliebe. Ein Wein ebenso richtig rollig im Abgang, wie man das so schön sagt oder wie man das auch immer ausdrückt. Ich kenne mich da nicht aus. Und eigentlich könnte man meinen, tatsächlich, das ist hier wirklich eigentlich ein Luxuswunder. So viel Wein und dann auch noch vom Besten. Aber hier der erste Gedanke erstmal, wir kommen nachher vielleicht nochmal auf diese Qualität und wozu diese Menge von Wein, wofür steht die eigentlich? Aber hier erstmal, Jesus kommt in eine ganz konkrete Notlage. Und das ist bei den Wundern häufig so. Jesus wendet eine Notlage. Oftmals haben die Wunder noch mehr, nämlich dass sie auf Jesus hinweisen. Hier heißt es ja, ne, seine Herrlichkeit wird offenbar. Und es gibt sonst bei Wundergeschichten oftmals noch Reden Jesu, wo er nochmal sagt, wer er ist. Aber hier erstmal, er wendet eine konkrete Notlage und macht im Grunde deutlich, vielleicht können wir das mit dem Lied ausdrücken, hinterm Horizont geht es weiter. Also da, wo wir denken, es ist vorbei, da kann Gott manchmal erst richtig anfangen und loslegen. Da, wo wir denken, Mist, der Wein ist alle, da kann Gott hineinkommen und zeigen, wer er ist und uns begegnen und die Fülle schenken. Da, wo unser Leben an Grenzen kommt, da kann Gott eingreifen. Und das wird hier deutlich. Und ich denke eben, wenn wir glauben, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der heute noch so wie damals wirkt und dass Jesus nicht nur gelebt hat, gestorben ist, sondern dass er auch auferstanden ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt und regiert. Und wenn es stimmt, das, was er sagt, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dann können wir doch auch glauben, dass er in unsere Nöte genauso hineinkommt. Jesus hat immer deutlich gemacht, dass er ein Interesse an den Menschen hat und an den ganz persönlichen Nöten. Da heilt er ganz am Anfang im Markus-Evangelium einen Mensch mit einer verkrüppelten Hand. Er kommt in die ganz persönlichen Nöte und das möchte er auch bei uns tun. Und ich möchte uns nachher einladen, heute in besonderer Weise möchte ich gerne für drei Bereiche beten, die einfach so diese drei Gedanken hergeben. Und der erste Gedanke wird nachher sein, oder auch der erste Bereich, für den ich beten möchte, sind diese persönlichen Nöte. Vielleicht hast du so eine persönliche Not, die vielleicht gerade ganz akut ist, jetzt im Lockdown. Oder vielleicht hast du auch eine persönliche Not, die schon lange da ist. Wir können von diesen schönen biblischen Geschichten her sehen, Jesus hat ein Interesse an uns. Gott möchte in unsere Nöte kommen und er möchte, ja, so wie es Jochen eigentlich gesagt hat, er möchte eigentlich unser Leid in Freude verwandeln. Freut euch im Herrn, sagt Paulus auch. Bei Nehemia lesen wir das eben auch. Und deshalb nachher so ein erster Bereich, für den ich beten möchte. Wir können dann nachher auch reagieren. Ich sage dann nachher noch was dazu. Dieser Bereich der persönlichen Nöte. Vielleicht ist da was, was dich belastet oder ausbremst. Vielleicht ist da auch eine Schuld in deinem Leben, die irgendwie immer noch da ist oder immer wieder hochkommt. Und Gott lädt uns ein, vielleicht auch gerade jetzt noch so zu Anfang des Jahres, einfach diese persönlichen Nöte auch zu ihm zu bringen. Da, wo wir denken, dass der Wein alle ist, dass nichts mehr geht, da kann Gott hineinkommen und kann auch auf wunderbare Weise etwas verwandeln. Und wie schön wäre das, wenn wir so am Ende des Jahres oder vielleicht auch im Laufe des Jahres es immer mal wieder hören, wo Gott vielleicht in unserem Leben so eine persönliche Not gewendet hat. Wir haben ja gerade so unseren Gebetskreis und auch da erleben wir das, dass ja Gott Gebet erhört. Und ich mache Mut dazu nachher, vielleicht ist das dein Thema, so eine persönliche Not, wie auch immer die aussehen mag, dann kannst du nachher reagieren und ich bete dann für diesen Bereich nachher für dich. Ein zweiter Gedanke von unserem Bibeltext her, und das ist auch sehr spannend, Jesus schenkt uns eine neue Familie. Was geht's dich an? Ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers noch so im Ohr habt, was Jesus seiner Mutter da entgegenschleudert. Was geht's dich an? Das ist der Ausspruch, den Jesus zuerst an seine leibliche Mutter rausschleudert, als sie mit einem Anspruch auf ihn zukommt. Ist ja übrigens ganz interessant, wenn man das mal von der Kommunikationspsychologie her durchleuchtet. Ich weiß nicht, wer vielleicht Schulz von Thun kennt, der so ein Modell mit drei Ohren mal so kreiert hat, auf welchem Ohr hören wir welche Botschaft. Die Mutter sagt ja eigentlich nur, der Wein ist alle. Die sagt nicht, Jesus, jetzt mach mal was. Sie gibt einfach nur einen Impuls, der Wein ist alle. Genauso wie ich manchmal an der Ampel stehe und meine Frau sagt, die Ampel ist grün. Ja, und das kann man jetzt nun ganz verschieden hören. Man kann das auf dem Ohr hören, du kannst ja nicht Auto fahren. Das wäre eine ganz schlechte Ebene. Man kann das auch als höflichen Hinweis nehmen. Und je nachdem, wie auf welches Ohr das dann ankommt, auf welchem Ohr das ankommt, also ich antworte dann meistens, fahre ich oder fährst du? Genauso ist das also auch hier. Eigentlich, es ist so ein bisschen das Appellohr, auf das Maria hier eingeht, was Jesus wohl durchaus auch hatte. Also er hat das als einen Appell, ich muss jetzt was tun. Der Wein ist alle. Und und dann sagt er, ne, wenn so ein irdischer Anspruch auf ihn zukommt, das ist passiert öfter, wenn Menschen was so von ihm wollen, wenn sie Wunder fordern oder ähnliches, dann ist Jesus erstmal ein bisschen reserviert. Ne, und hier auch, was geht's dich an? Man kann das auch übersetzen mit, was hast du mit mir zu schaffen? Und das ist natürlich schon eine schwierige Kiste, wenn das jemand zu seiner leiblichen Mutter sagt. Ne, was hast du mit mir zu schaffen? Was haben wir beide miteinander zu tun? Und wie ist das da mit dem Elternehrengebot? Also es ist interessant, es ist Jesu erste Reaktion hier, wenn Ansprüche auf ihn zukommen. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen ähnlich gestrickt. Also wenn meine Frau ein bisschen in Stress ist und danach geht, sagt, hängst du doch bitte die Wäsche auf, dann sage ich zuerst, boah, muss das denn jetzt auch noch sein? Ich habe doch selber noch genug auf dem Zettel. Und nachher im zweiten Anlauf mache ich es dann doch irgendwann, wenn eine Lücke da ist. Jesus lobt übrigens mal an einer Stelle die Leute, die das, die nicht gleich von Anfang an ja sagen und oder er lobt an erster Stelle die Leute, die sagen, naja, erstmal nicht und es dann nachher doch machen. Und tadelt er die Leute, die so schnell dabei sind und nachher kommt nichts bei raus. Aber ich denke, hier bei diesem kleinen Gespräch wird deutlich, dass Jesus ja eigentlich schon etwas hier sichtbar werden lässt, was später noch konkreter wird, nämlich dass Jesus eine neue Familie definiert. Sich und auch für uns letztendlich. Also später sehen wir dann ja auch, dass Jesus oder in den Kindheitsgeschichten zunächst, dass Jesus als 12-Jähriger im Tempel ist und auch da ist so ein Anspruch. Und die Eltern suchen ihn. Und was sagt er? Ja, wo sollte ich sonst sein? Das ist doch meines Vaters Haus hier. Jesus schafft sich eine neue Familie. Und später suchen ihn mal seine Geschwister und seine Verwandten und da sagt er, ja, wer sind da meine Brüder und Schwestern? Das sind doch die, die den Willen Gottes tun. Ich habe hier gerade so ein dickes Buch in der Mangel von Markus Spieker, Jesus eine Weltgeschichte mit 1000 Seiten. Ich bin auf Seite 740. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil mein Computer auf diesem Buch steht, weil das so dick ist. Ist das schön als Sockel. Aber Markus Spieker sagt an der Stelle zu diesem Gleichnis auch, also wir sind nicht unbedingt von unserer Herkunftsfamilie her definiert, sondern wir sind durch Jesus auch befreit, Beziehungen frei zu gestalten. Da habe ich gedacht, wow, das trifft es eigentlich. Jesus sagt uns, wir sind nicht in erster Linie von unserer Abstammung her definiert. Er sagt ja auch, Jesus sagt ja manchen Juden auch damals, verlasst euch nicht darauf, dass ihr Abrahams Kinder seid. Und heute den Christen müsste man vielleicht manchmal sagen, verlasst euch nicht darauf, dass ihr in einer christlichen Familie groß geworden seid oder in einem christlichen Abendland oder dass ihr vielleicht als Kind getauft worden seid. Aber hier in dem Fall ist es eben so, wir sind frei, Beziehungen zu gestalten. Und Jesus stellt uns in eine neue Familie mit Schwestern und Brüdern. So sagt man das ja auch in unseren Kreisen. Manchmal, wenn ich so in die alten Bibelstundenkreise komme, dann sagt noch manchmal der Moderator, Bruder Schlenker hält uns heute das Wort. Ja, der Bruder. Ja, ich bin noch in einer besonderen Weise Bruder. Bei uns ist es ja so, dieses Thema ist für mich sowieso so ein bisschen spannend, weil meine Eltern sind schon früh gestorben und wir haben keine Kinder. Wie ist das da mit den Generationen und mit Familie und so? Das ist immer so ein bisschen interessantes Thema, aber ich spüre das, wie Gott mir auch oder uns auch eine Familie von Schwestern und Brüdern schenkt. In der Gemeinde, für mich auch nochmal in besonderer Weise in einer Bruderschaft. Ich bin in einer Bruderschaft, zu der also mehrere hundert Leute gehören, die unter Weissach Theologie studiert haben. Und ich weiß genau, jeden Freitag wird beim Gebetsfrühstück am theologischen Seminar in unter Weissach für uns und andere gebetet. Schwestern und Brüder, also eine neue Familie. Und für uns ist das natürlich auch neben der Herkunftsfamilie, manchmal deckt sich das ja auch, die Herkunftsfamilie und die geistliche Familie. Aber für uns ist das natürlich in besonderer Weise die Familie derer, die von Gott angesprochen sind, die ihr Leben mit Gott leben. Und das ist nicht nur die Ortsgemeinde. Wir haben das jetzt in der Allianz Gebetswoche oder bei den Bielefeldern Gebetstagen sehr stark erlebt, dass wir da mit über 200 Leuten aus ganz vielen Gemeinden zusammen gebetet haben. Das ist eine große Familie. Aber auch die Gemeinde vor Ort. Und da ist natürlich so ein Knackpunkt, weil manchmal, ich sage mal so, manchmal leiden wir auch so ein bisschen vielleicht an unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich bin schon jetzt ja in der dritten Gemeinde im 21. Dienstjahr und ich kann eigentlich von jeder Gemeinde sagen, wo ich bisher war, da gab es tolle Höhen, es gab aber auch Tiefen. Und es gab auch Momente, wo wir oder wo auch die Mitarbeiter ein Stück weit gelitten haben, so an diesem Prozess der Gemeindeentwicklung, wo Dinge einfach nicht so liefen, wo uns Menschen nervten und wo ich manchmal auch gar keinen positiven Gedanken mehr sagen konnte über die Gemeinde. Und das gehört auch ein Stück weit dazu. Ich habe mal in dem Zusammenhang ein kleines Zitat vorbereitet. Das fand ich einfach sehr schön. Das ist relativ dicht. Aber da geht es auch um die neue Familie, um die Gemeinde in aller Vorläufigkeit, die Jesus uns schenkt. Der Theologe Manfred Seitz hat mal in einem kleinen Büchlein geschrieben, obwohl diese Gemeinschaft von Glaubenden immer fragwürdig, unvollkommen und vorläufig bleibt, ist sie notwendig und unaufgebbar. Wir brauchen sie um unseres eigenen Glaubens willen. Unser Hören würde sonst erlahmen und unser Gebet verlöschen. Das Leben in der Konkretheit der Gemeinde gehört zur Weltlichkeit unseres Glaubens. Es ist die praktische Anerkennung des Leibes Christi in seiner armen Gestalt. Ja, das ist nun vielleicht eher so ein bisschen was für Theologen, ich weiß es nicht. Es gibt übrigens die Chance, diese Predigt nachzulesen. Die ist nachher als PDF-Datei auch auf der Homepage abrufbar. Man kann das nachlesen, wer dieses Zitat gerne nochmal lesen möchte. Was daran deutlich wird, ist, dass Manfred Seitz sagt, Jesus schenkt uns eine neue Familie, ja, aber auch in aller Vorläufigkeit und in aller vielleicht auch Gebrochenheit, weil es ist ja auch die Familie derer, wenn wir vom ersten Punkt her kommen, die auch alle mit ihren Nöten kommen. Irgendjemand sagte mal, die Gemeinde Jesu ist auch immer die Gemeinde der Schwachen und der Kranken. Für die ist Jesus in diese Welt gekommen. Natürlich ist vieles in der Gemeinde, an dieser neuen Familie manchmal fragwürdig und verbesserungswürdig, aber ich denke, die Bibel ermutigt uns oder auch Jesus daran festzuhalten, auch das, was er selber sagt, an der Liebe werdet ihr sie erkennen. Dieses Jahr ist ja auch, sag mal, das Jahr der Barmherzigkeit, das ist uns in der Jahreslosung gesagt und ausgerufen. Von daher ist das auch die Zeit vielleicht für einen Blickwechsel. Und vielleicht ist es so, ich möchte nachher auch für diesen Bereich noch beten, und das ist so der Bereich Familie und Gemeinde. Vielleicht ist es so, dass da für dich ein Gebetsanliegen ist, vielleicht mit deiner Herkunftsfamilie. Vielleicht gibt es da noch Dinge, die offen sind. Es braucht ja keiner, sich zu outen. Wir können nur nachher ein kurzes Zeichen geben und sagen, jawohl, das ist mein Thema und ich möchte gern, dass man dafür betet. Oder vielleicht ist es hier auch das Thema Gemeinde. Vielleicht kannst du gar keinen positiven Gedanken mehr richtig fassen über die Gemeinde oder über manche Mitglieder oder über Verantwortliche. Deshalb möchte ich einfach für diesen Bereich auch noch beten. Aber jetzt noch ein letzter Gedanke von unserem Bibeltext her, und da steigen wir noch mal relativ tief ein. Der letzte Gedanke: Jesus reißt uns Horizonte auf. Hinterm Horizont geht es weiter. Das ist etwas, was hier deutlich wird in diesem Bibelabschnitt, da wo wir meinen, der Wein geht zu Ende. Da kann Gott anfangen, da kann ein Wunder geschehen, da kann er seine Herrlichkeit zeigen. Aber für mich gehören da auch noch mehr Dinge dazu. Und jetzt überlegen wir noch einmal, warum Wein und warum so viel Wein und warum gerade eine Hochzeit? Und da gehören für mich zwei Dinge dazu. Das eine, die Hochzeit hat natürlich einen sehr großen Stellenwert. Wir haben gesagt, es wird bei einer weltlichen Hochzeit in Israel eine Woche lang gefeiert. Aber gerade deshalb wird vielleicht auch die Hochzeit immer wieder als Bild genommen für Gott und sein Volk. Also eine Hochzeit, wo zwei zusammenkommen, das Volk Israel vielleicht im Alten Testament und Gott selber, die immer mal wieder getrennte Wege gingen, weil der Mensch sich abgewandt hat. Aber die Hochzeit ist schon im Alten Testament so ein großes Bild dafür, dass Gott wieder mit seinen Menschen zusammen sein möchte. Und dann gibt es dieses Freudenmahl, dieses Festmahl. Jesus selber hat auch in Gleichnissen von einem großen Festmahl, von einem Hochzeitsmahl gesprochen. Und da gibt es ein etwas spitzes Gleichnis, wo er dann deutlich macht, da braucht man aber die richtige Kleidung dazu. Da gibt es Leute, die sich da irgendwie meinen, eingeschlichen zu haben. Und Jesus sagt im Grunde, ich kann euch diese weißen Kleider geben. Ich kann euch würdig machen, an dieser Hochzeit teilzunehmen. Also auch im Neuen Testament ist Braut und Bräutigam immer auch ein Bild für Gott und sein Volk, Gott und seine Menschen. Und später in der Offenbarung, dass Johannes auch für Jesus und seine Gemeinde, die Gemeinde, die wie eine geschmückte Braut dasteht. Können wir uns gar nicht vorstellen. Wir gehören dazu als geschmückte Braut. Und Jesus als der Bräutigam. Also das ist so das eine. Und ich denke, das wird hier schon deutlich, gerade bei dem ersten Wunder im Johannesevangelium. Deshalb steht es auch hier bei Johannes an erster Stelle. Es ist schon der Hinweis auf das, was kommen wird, das, was Gott bereit hat. Und was auch nochmal deutlich wird, eine Hochzeit ist keine Fastenzeit. Es wird ja Jesus mal der Vorwurf gemacht, dass er nicht fastet wie Johannes, sondern dass er ja mit Sündern zusammen isst und trinkt. Und da sagt er, was sollen die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam da ist? Es kommt noch eine andere Zeit, aber auch da das Bild vom Bräutigam. Und es ist keine Fastenzeit. Und wenn wir jetzt noch mal so schauen, das ist so das Zweite, was für mich so noch dazugehört, wo er uns Horizonte aufreißt. Diese Gefäße, die dort standen, diese großen Kübel, 65 bis 100 Liter fassend, 6 Stück, das waren Krüge, die eigentlich die religiöse Pflicht repräsentierten. Also es gehörte zur religiösen Pflicht, auf solchen Hochzeitsfesten sich zu waschen. Es gehörte sich für das Brautpaar vor und nach der Hochzeitsnacht, aber es gehörte sich auch für die Gäste. Es ist übrigens so bei jedem, ich wasche mir auch die Hände vor dem Essen, ist natürlich klar. Und jetzt bei Corona in besonderer Weise. Aber damals war das auch üblich, rituelle Waschung vorzunehmen. Und auch da wird Jesus mal irgendwann spitz angefahren, weil seine Jünger sich im Haus eines Pharisäers nicht die Hände gewaschen haben. Und hier wird was deutlich. Diese Krüge, die waren voll mit Wasser. Man könnte übrigens auch noch mal über die Speisemeister danach denken, wieso machen die das tatsächlich und füllen die bis oben hin voll, nur weil Jesus das sagt. Ist ja eigentlich ein bisschen unwahrscheinlich. Aber es war tatsächlich so, sie waren bis oben hin voll mit Wasser, normalerweise für rituelle Reinigung, für religiöse Pflichten, die vorgeschrieben waren vom Alten Testament. Jetzt aber plötzlich nach dem Wunder waren sie voll Wein. Womit sollte man sich jetzt waschen? Womit kann ich, also mit dem Wein kann ich mich nicht waschen, da saue ich ja alles zu. Es war eigentlich gar nicht mehr möglich. Und das wird hier auch deutlich, dass Jesus da auch Horizonte aufreißt. Und er sagt hier im Grunde, diese religiösen Pflichten, die sind eigentlich nicht der Weg, wie wir zu Gott kommen können. Das ist mal der Weg so von unten nach oben, wo wir versuchen, etwas zu tun. Das kennen wir ja bei uns vielleicht auch manchmal. Dass wir denken, ich muss ja immer schön meine stille Zeit halten. Ist sicher nicht verkehrt, aber vielleicht gibt es auch so religiöse Pflichten, die sich bei uns so eingeprägt haben, die uns eigentlich gar nicht mehr so richtig Freude machen oder wo Gott vielleicht gar nicht mehr so richtig redet. Ne, da mache ich meine stille Zeit und klappe die Bibel zu und hinterher ist alles wie vorher und ich ranze meine Frau an. Das kann es irgendwie ja auch nicht sein. Jesus reißt uns hier Horizonte auf und er macht uns frei, auch von diesen religiösen Pflichten. Er verwandelt im Grunde die Pflicht in Freude hier. Und das ist so ein wichtiger Punkt, denke ich. Er reißt uns Horizonte auf. Er wandelt Pflicht in Freude. Die religiösen Pflichten braucht es nicht mehr. Übrigens geht das bei Johannes in den nächsten beiden Geschichten ähnlich weiter. Deshalb glaube ich, dass das so ein springender Punkt ist. Danach kommt der Nikodemus zu Jesus, gleich im nächsten Kapitel. Und da geht es darum, dass Jesus ihm quasi sagt, ja, deine Theologie gut und schön, aber wenn du nicht vom Heiligen Geist neu geboren bist, nütze das wenig. Also Jesus räumt auch da erstmal auf, erst mit den religiösen Pflichten, dann vielleicht mit der damaligen Theologie. Die Spitze kommt danach, als Jesus den Tempel reinigt. Das kommt bei Johannes schon sehr früh, diese drei Geschichten stehen alle hintereinander, wo Jesus erstmal grundsätzlich doch so manches erstmal aufräumt. Und hier wird deutlich, er bringt eigentlich die Reinigung von Sünde und Schuld, von all dem, was zwischen uns und Gott steht. Da brauchen wir uns nicht mehr waschen. Und das verwandelt unsere Pflicht in Freude, wenn wir das annehmen können. Und auch für diesen Bereich möchte ich gleich noch beten. Ich danke euch, dass ihr so lange zugehört habt. Es ist ein bisschen länger geworden. Aber ich hoffe, es war trotzdem interessant. Und ich möchte gleich für diese drei Bereiche nochmal beten, auch für diesen letzten. Also der Bereich der persönlichen Not. Vielleicht ist das dein Thema, ein ganz konkretes Anliegen. Dann der Bereich vielleicht der Familie, der Gemeinde. Vielleicht ist das dein Anliegen und dann vielleicht der Bereich des neuen Horizonts. Vielleicht brauchst du das, ja, dass vielleicht deine religiöse Routine wieder neu erfrischt wird und er deinen Horizont auch wieder weitet. Hinterm Horizont geht's weiter, denn es ist Hochzeit. Amen.